Social Media verbieten unter 16. Ein Vorstoß von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Ganz aktuell. Und natürlich haben wir auch solche aktuellen Themen immer auf der Agenda. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt einfach mal dran.
Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung. Mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
Willkommen beim Kurswechsel Kindheit. Heute gibt es viele Fragen beantwortet zum Thema Social Media, psychische Gesundheit und Mobbing. Petra, überall wird gerade über Social Media Verbot unter 16-Jährige diskutiert. Aber bevor wir über Politik sprechen, was machen soziale Medien eigentlich mit unseren Kindern? Wir spüren ja, dass bei den Kindern etwas kippt, aber was genau passiert eigentlich in ihnen? Petra, schieß los zu diesem Thema.
Ja, was passiert im kindlichen Gehirn? Heute eine Folge absolut für mich. Zahlen, Daten, Fakten. Heute, ich habe sehr stark recherchiert, weil das Thema mich natürlich auch ganz betroffen gemacht hat. Aber Social Media und TikTok und Instagram oder was wir alles haben, ich kenne sie, glaube ich, gar nicht mehr alle, sind halt so aufgebaut, dass das Belohnungssystem im Gehirn maximal stimuliert wird. Das heißt, jeder Like, jeder Kommentar führt dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und das ist übrigens derselbe Botenstoff, der auch bei Glücksspiel oder anderen netten Substanzen wie Alkohol oder sonstigem wirkt. Also das Gehirn von Kindern und Jugendlichen ist aber nun mal ganz besonders empfindlich, weil der präfrontale Kortex, zuständig für Impulskontrolle und Entscheidungsfähigkeit, erst ab Mitte 20 voll ausgereift ist. Und Anna Lemke, die Autorin vom Dopamin Nation, die auch in diesem Buch ein Kapitel über eben Social Media geschrieben hat, sagt, Smartphones und soziale Medien sind die digitale Spritze des 21. Jahrhunderts. Also wir hängen nicht mehr an der Nadel, sondern an Instagram.
Also wirkt praktisch Social Media im Prinzip wie eine ständige, verfügbare Mini-Belohnung?
Ja, so könnte man das sagen. Und die Kinder können gar nicht mehr abschalten. Die sind innerlich ständig auf Empfang. Unruhe, emotionale Schwankungen, Konzentrationsprobleme. Muss dir das vorstellen wie so ein Kind, was ständig belohnt wird. Immer nochmal, aber es kommt nie zur Ruhe.
Okay, und wie wirkt sich das auf die Schule aus?
Ja. Schule und Lernen ist das natürlich, wenn wir uns das vorstellen. Viele Kinder sind tatsächlich übermüdet. Lehrerinnen sagen, die kommen schon müde teilweise in die Schule. Ich habe einen neuen Begriff gelernt. Hast du das schon mal gehört? Doomscrolling?
Nee, Doomscrolling.
Und das geht einfach, dieses ziellose, exzessive Scrollen durch die Feeds. Und das hält viele Kinder anscheinend bis mitten in der Nacht wach.
Und das heißt, die Kinder sind eigentlich schon erschöpft, bevor sie überhaupt einen Schulalltag starten.
Ja, und da gibt es eine Studie, die besagt, alle Studien, die ich jetzt zitiere und alle Namen, die ich hier nenne, findet ihr in dem Blogartikel zu diesem Podcast, den wir unten verlinken, hier in den Shownotes. Da habe ich euch dann nämlich mal ein ganzes Kästchen gemacht für alle, die weiter nachlesen wollen, dass 63% der Jugendlichen, müsst ihr euch mal vorstellen, Smartphones regelmäßig im Unterricht nutzen, oft heimlich unter dem Tisch, weil sie Angst haben, sie könnten etwas verpassen.
Oh,
und dass 70% der 12- bis 19-Jährigen täglich mehr als 3 Stunden online sind, teilweise deutlich länger. Und das wirkt sich natürlich logisch auch aufs Lernverhalten aus. Ne? Die Aufmerksamkeitsspanne ist verkürzt. Wir sagen ja schon immer, durch Instagram, jemand, der Marketing macht, weiß es letztendlich auch. Die Kinder können sich kaum mehr als ein paar Minuten fokussieren. Kleine Frustrationen führen zu innerem Abbruch, weil es kommt keine Belohnung mehr nach. Die steigen aus, bevor das Lernen überhaupt losgeht. Und komplexe Aufgaben, die Geduld, Planung, Wiederholen erfordern, wirken ganz schnell, besonders bei jüngeren Schülern, überhaupt nicht mehr, dass sie dann überhaupt noch funktionieren. Das heißt, sind ständig reizüberflutet, Gruppenchats laufen und die Kinder gucken nervös aufs Handy, ob sie vielleicht, es gibt tatsächlich den Begriff Phantomvibrationseffekt, ob nicht sie was verpasst haben, dass das Handy vielleicht doch geschaltet hat, sich gemeldet hat. Ich war schon echt erstaunt.
Oh, krass. Wie wirkt sich das auch aus Miteinander im Klassenzimmer aus? Oder mit Sicherheit danach die voll krassen Auswirkungen?
Ja. dein Thema, Mobbingprävention. Und ich denke, ja klar, es kommt zu Vergleichen. Und es gibt was von der Uni Leipzig und auch von der DRK, die bestätigen, dass die exzessive Medienzeit im Zusammenhang mit schlechteren Noten, verringerten Durchhaltevermögen und niedriger Selbstwirksamkeit steht. Und auch Lehrkräfte berichten aus Umfragen, dass sie heute oft viel mehr emotional regulieren müssen als unterrichten. Das heißt, wenn so ein Kind dir gegenüber sitzt, äußerlich ruhig, aber vielleicht innerlich versunken in so ein TikTok-Loop, dann brauchen die nicht mehr Technik, sondern mehr Beziehung. Oder wie siehst du das als Mobbingpräventionsexpertin auch?
Ja, ich finde, Beziehung und Bindung können nichts ersetzen. Und das ist so unglaublich wichtig, gerade in der Mobbingprävention, was da tatsächlich total unterschätzt wird, wie sehr dass das eine Rolle spielt. Und ich denke mal, also ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, wenn ich meine Kinder so sehe, da ist es tatsächlich, ja, tatsächlich auch wieder vom Wochenende Beispiel. Da sind wir nämlich so lang in Urlaub gefahren und sind wir ewig oft im Stau gestanden. Und logischerweise, was passiert? Die haben sich einen Film runterladen wollen, hat aber nicht funktioniert, also sind sie am Handy gehabt. Und dann bin ich echt irgendwann mal so weit gewesen, dass ich gesagt habe, du Horzer, gib mir doch jetzt mal bitte für eine Stunde dein Handy. Du hast so richtig gemerkt, in dem Moment, wo du ihm was gefragt hast, ist er voll, wie so ein HB-Männchen, so, ne, so richtig aggressiv geworden und voll genervt gewesen. Und dann hast du richtig gemerkt, dass auch die Aggression ein kleines Stück weit, ja, die sind viel schneller aggressiver, habe ich gemerkt gehabt, bei meinem eigenen Sohn tatsächlich. Ja, und der hat dann auch sein Handy weg. Und man sagt, Mama, das war jetzt eine richtig gute Entscheidung, ich selber hätte es nicht können. Deswegen ist es einfach so wichtig, weil die Kinder werden teilweise echt aggressiv durch dieses ganze Thema. Und wie gesagt, das habe ich jetzt bei der Autofahrt wieder gemerkt. Und dann hat der Timo halt einfach, ja, das war echt gut. Eine Stunde Handy einfach weg, einfach nette Unterhaltungen, in Themen reingehen, sprechen, ja, miteinander sprechen. Und das ist diese Bindung, die einfach wahnsinnig wichtig ist. Und ich meine, woher kommt Mobbing? Ist einfach verstecktes Aggressionsverhalten. Und das wird natürlich dadurch auch noch geschürt, das Ganze. Aber ja, gibt es wirklich sowas wie einen Social-Media-Entzug?
Ja, und zwar ganz kräftig. Ich fand, das hat mich wirklich auch geschockt. Ich habe mich ja wirklich jetzt für diesen Podcast auf die Suche nach vielen Infos gemacht. Und es gibt tatsächlich echte Entzugssymptome, die schon nach 24 Stunden auftreten, wenn man ihnen die Handys wegnimmt. Und es gibt Nervosität, Gereiztheit, Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen und teilweise sogar so einen spürbaren körperlichen Drang, wieder online zu gehen. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Und das ist tatsächlich das auch, wie gesagt, in dem Buch von Anna Lemke, die eben auch schreibt, dass unser inneres Gleichgewicht zwischen Lust und Schmerz eigentlich, zwischen Verzichten und etwas haben zu können, dass der total aus dem Gleichgewicht ist und dass wir, ob man es glaubt oder nicht, dass Kinder bis zu 14 Tagen brauchen, bis die sich wieder regenerieren, wenn die lange und viel Social Media nutzen. 14 Tage brauchen die, bis die da wieder in Normalzustand das Gehirn runterfährt.
Oh, krass. Genau, das war nämlich meine nächste Frage gewesen, wie lange das dauert, bis sich eben das System tatsächlich wieder beruhigt. Aber was passiert denn da?
Das ist klar, ne? Wenn man sich vorstellt, also es ist immer unser Dopamin im System im Kopf, wenn wir es über Monate ständig stimuliert haben, durch Likes, Videos und was man alles so hat, dann werden normale Aktivitäten lösen gar keine Reize mehr aus. Und Freude entsteht einfach nur noch durch digitale Impulse. Ja, und wenn dann eine Pause gemacht wird, dann fällt es einfach schwer, die einfachsten schönen Momente zu genießen, weil es keinen Reiz von außen mehr gibt. Und wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste Studien. Auch die DRK-Studie 2024 berichtet darüber, über Gereiztheit und Erschöpfung bei Social-Media-Verzicht. Und auch die University of Swansea hat eben auch kontrollierte Mediapausen über 2 Wochen senken Stress und das fand ich so erstaunlich, depressive Symptome signifikant. 2 Wochen Social-Media kann schon auch, quasi depressive Verstimmungen deutlich positiv beeinflussen. Und das ist echt oft so, wenn ein Kind sagt, mir ist langweilig, macht es eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit mir selber anfangen will und ich finde gar keine Ruhe mehr.
Okay. Und wie verändert sich aber das Social Media, das Miteinander von Kindern letztendlich? Wie hat es da drauf Einfluss?
Das ist total viel auf vielen Ebenen, ne? Wenn du dir überlegst, digitale Kommunikation schafft auf jeden Fall neue Räume. aber sie entzieht auch viele Kinder, diese Räume sind auch total oft unserer Kontrolle entzogen. Ne? Viele Konflikte, Kränkungen, Ausgrenzung passieren ja da sehr unsichtbar, aber mit ganz großer Wucht. Es gibt eine Studie, die heißt EU Kids Online. Ihr seht, ich habe heute Podcast vorbereitet. Ganz viele Studien, ganz viele Zahlen. Über 40% der Jugendlichen haben schon mal irgendwie Cybermobbing erlebt. Also Beleidigungen im Chat, Bloßstellungen, Veröffentlichung von persönlichen Daten, Ghosting durch persönlichen plötzlichen Kontaktabbruch und auch ganze Beleidigungswellen. Das heißt, was früher auf dem Pausenhof stattfand, geht heute rund um die Uhr und das auch noch vor Publikum. Besonders besorgniserregend sind wohl auch diese sogenannten Fight-Clips, also Kinder filmen, das muss man sich vorstellen, filmen körperliche Auseinandersetzungen, teils provoziert und teilen die dann auch noch im Internet, um dann Likes und Kommentare zu kriegen, um viral zu gehen. Das verstärkt natürlich ein Klima der Gewalt, weil wenn ich gewalttätig bin, kriege ich ja Belohnung durch viele Klicks. Das heißt, Empathie wird abgebaut und was früher vielleicht Scham ausgelöst hat, löst heute Gelächter aus.
Boah, das ist aber schon ganz schön krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit den Fight-Clips tatsächlich, vor allem das gerade wieder, ich habe mal ein Kind im Coaching gehabt, der ist genau in so einen Mist reingezogen worden. Ne? Also die haben sie dann wirklich vor dem Pausenhof, hat er den mit einem Vorwand auf dem Pausenhof gelockt. Der Kerl ist dann hingegangen und dann hat der andere voll die ganze Schule aktiviert, dass die dann zuschauen können, wie er den einen anderen verprügeln wollte tatsächlich. Also die haben das dann auch gefilmt. Das gibt's, früher habe ich gemeint, das gibt's bloß in einem schlechten Film, gell? Aber nein, es ist wirklich vor der Haustür. Auf jedem Pausenhof kann man sowas erleben und das macht wirklich, wirklich Angst. Und du hast einmal so einen netten Begriff dazu gehabt, man wird verroht.
Ja.
Na, also man wird verroht, man hat dieses Feingefühl gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist richtig, das funktioniert gar nicht mehr, weil halt einfach, ja, man wird verroht oder die Kinder werden schon verroht und wo soll das dann letztendlich irgendwann einmal noch hinführen, ne? Aber was macht das eigentlich langfristig mit dem Selbstwertgefühl oder mit dem Mut, überhaupt noch Konflikte anzusprechen?
Also wir erleben zunehmend, dass Kinder Konflikte gar nicht mehr ansprechen. Das heißt, die ziehen sich zurück und da kämpfen auf digitalem Weg über irgendwelche Stories, über Gruppenchat-Dynamiken. Und oft kriegen wir es ja erst viel, viel später mit. Das heißt, dann ist das Klassenklima schon vergiftet. Und also Cybermobbing ist ja bei uns auch in der Mobbingprävention immer ein ganz großes Thema. Es führt zu Schlafproblemen, Schulangst, Rückzug aus sozialen Gruppen, Angst vor dem nächsten Schultag. Und es kann natürlich auch zu depressiven Symptomen und Suizidgedanken führen. Und auch da gibt es wieder ganz viele Studien und ich finde das echt erstaunlich. Ich wusste gar nicht, dass so viel dazu schon geforscht worden ist, bevor ich mich jetzt hier mit dem Podcast nochmal damit auseinandergesetzt habe. Und da auch die UNICEF fast festgestellt, dass Cybermobbing signifikant das Risiko für psychische Belastungen erhöht. Laut EU Kids Online von 2021, 2021 haben schon 44% der Kinder von Mobbing-Erfahrungen berichtet. 39% der Kinder haben vor 2 Jahren gesagt, sie kennen Fälle von digitaler Gewalt. Also ich fand das schon echt heftig, oder?
Ich finde es, also tatsächlich, finde ich es jetzt schlimm, dass das durch die Zahlen bestätigt ist, aber ich selbst in meiner Praxis unten erlebe das ja echt Woche für Woche teilweise, ne, wo man die Kinder echt sagen, was da in die Chats abgeht, mit welchen Sprüchen das da rumkaut wird und so, wo man denkt, Mensch, Mann, woher kommt das, dass die Kinder da so drauf sind? Und tatsächlich habe ich mich früher damit so gar nicht so beschäftigt, aber jetzt finde ich persönlich, kommt es tagtäglich immer mehr mit dazu. Und eben auch gerade, wenn du mit Kindern arbeitest, ist das ein ganz wichtiges Thema, eben auch dieses Mobbing und auch Cybermobbing.
Klar, und ich denke mal, stell dir mal vor, ein Kind weiß nicht mehr, an wen es gehen kann. Alle sind Zuschauer. Wir müssen doch wirklich wieder Räume für diese Kinder schaffen.
Ja, absolut, absolut. Aber wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, verbieten oder begleiten. Ne? Und in Australien wird Social Media ab Dezember 25 unter 16 Jahre verboten werden. Ist es ein Modell?
Tja. Ich sag mal so, Zigaretten sind verboten und es gibt trotzdem Kinder, die rauchen. Alkohol ist verboten und es gibt Jugendliche, die trinken. Ich denke, wir müssen das ein bisschen differenziert betrachten. Australien geht da voran und Plattformen wie TikTok und Instagram sollen eben technisch sicherstellen, dass die Jugendlichen keinen Zugang mehr bekommen unter 16. Das wird teilweise mit Strafen bis zu 50 Millionen australischer Dollar geahndet. Das heißt also, da steckt schon echt was hinter. Das Gesetz ist jetzt wohl durch. In Kraft treten soll es am 1. Dezember. Wie das technisch gehen soll, ist mir ein Rätsel. Ich meine, wie gesagt, gestern, deswegen haben wir auch nochmal heute das nochmal angesprochen, hat ja Daniel Günther, unser Ministerpräsident hier in Schleswig-Holstein, einen Vorstoß gemacht, dass es eine Altersverifikation geben kann. Aber ich finde, Kinder, Leute, die sind doch nicht blöd, die Kinder. Also ich sag mal, selbst 15-Jährige kommen an Zigaretten und an Alkohol. Die werden doch, die kennen sich doch besser aus mit dem Internet als wir. Das heißt also, wenn alle anderen, die werden Wege finden, da reinzugehen. Das ist dann halt verboten. Und was mir daran dünnt, es macht halt vielleicht ein Bewusstsein, wie gefährlich es ist. Und Jonathan Haidt, oder Haidt, ich weiß nicht, wie man ihn jetzt ausspricht, die hat ja das Buch Generation Angst geschrieben und er sagt eben, Smartphones haben die Kindheit umverdrahtet und wir haben es nicht bemerkt, bevor es zu spät ist. Und ich glaube, damit hat er relativ recht. Er empfiehlt ja auch kein Smartphone vor 14. Aber ich glaube, die Kinder können einfach damit umgehen. Ich glaube also, wir müssen nicht nur lernen mit den, ja, dass wir das verbieten, sondern wir müssen eigentlich eher Wege finden, wie wir die Kinder dabei begleiten, oder? Also es gibt ja, wie gesagt, wenn wir nochmal auf Haidt gehen, Depressionen bei Jugendlichen von 2007 bis 2017 um 60% gestiegen. Das war vor Corona, Leute, vor Corona. Die Notaufnahmen wegen Selbstverletzungen haben sich zwischen 2009 und 2015 verdreifacht und zeitgleich mit der Verbreitung von Smartphone von 2010 ist das eigentlich wirklich so richtig losgegangen, sind die Steigerungen gewesen. Das heißt also, wir müssen was tun. Aber ich glaube, verbieten alleine ist nicht die Lage, sondern wir müssen einen Weg finden, die Kinder zu begleiten und Bewusstsein zu schaffen.
Das sehe ich absolut so, weil die finden immer eine Möglichkeit, die finden immer eine Lösung dazu. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber WhatsApp darf man doch auch schon viel, viel früher nehmen. Und ich meine, dann schicke ich halt, mache ich halt Terror über WhatsApp beispielsweise oder eben auch.
Ich glaube, WhatsApp ist eigentlich auch erst ab 16. Das gehört auch zu den sozialen Medien, genau.
Und es findet einen Weg und deswegen muss es einfach sinnvoll gemacht werden. Aber deine Statistiken, die du ja heute dankenswerterweise super rausgesucht hast, was ich echt interessant wird, weil das ist nicht einfach so, wir labern da jetzt irgendwas, sondern ist einfach wirklich unterlegt. Die hören sie ja sehr drastisch an, aber gibt es denn überhaupt praktikable Wege, irgendwas dagegen machen zu können?
Ja. Also es gibt tatsächlich gerade von Claire Morell ein neues Buch, das heißt The Tech Exit. Und da soll es tatsächlich darum gehen, dass es nicht darum geht, neue Apps, die da die Bildschirmzeit regulieren, sondern wie man strukturiert tatsächlich aussteigen kann. Ich muss aber dazu sagen, das Buch, ich habe auch einmal reingeguckt, es ist am 3. Juni erschienen. Es gibt es also gerade seit 7 Tagen. Ich bin auch noch nicht durch damit und es gibt es leider aktuell nur auf Englisch. Aber ich bin total gespannt darauf und werde auch auf jeden Fall berichten. Und sie ist eben auch Wissenschaftlerin und hat schon Familien begleitet. Von daher gesehen The Tech Exit für Leute, die da vielleicht schon interessiert sind. Es geht eben nicht um Kontrolle. Es geht darum, Kindern einen sicheren inneren Kompass mitzugeben und ehrlich gesagt den Eltern auch. Viele Eltern, wir sind ja alle da reingerannt, ohne zu wissen, was wir tun.
Absolut. Da muss ich mal an eine Bekannte von mir denken, hat das Kind auch diese App drauf, wie viel Bildschirmzeit und so weiter. Und immer wenn wir uns dann getroffen haben, dann ruft das Kind an, Mama, kriege ich noch ein bisschen Handyzeit? Und dann hockt sie wieder da, die Mama, und verlängert die Handyzeit. Also so geht das dann immer einen ganzen Abend. Und dann denke ich mir, ich muss denen ja Bewusstsein schaffen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also meine Kinder haben sowas tatsächlich nicht gehabt. Und wie gesagt, auch bei meinen Kids ist es so, dass die ab und zu über die Stränge drüber schlagen, aber die merken es dann, weil sie tatsächlich, wenn die bloß zu lang dran sitzen, merken die selber, dass sie sich von der Persönlichkeit her verändern. Ne? Sie sind dann mehr gestresst, so innerliche Unruhe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Kinder dahin zu führen, für dieses Bewusstsein, was tut man gut und was tut man nicht gut. Also eben diesen inneren Kompass zurückzugeben. Aber was können denn Eltern, Schulen oder auch die Gesellschaft konkret tun?
Ich glaube zum einen, wir müssen ein Bewusstsein schaffen. Ein Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, da sehe ich auch dieses Verbot zu wissen, nein, es ist, wenn ich mein Kind das tun lasse, ist es genauso, als wenn ich meinem Kind eine Zigarette gebe oder als wenn ich meinem Kind ein Glas Bier gebe. Alleine dieses Bewusstsein ist ja vielen gar nicht, wir sind ja auch mit Fernsehen aufgewachsen. Und ich glaube, das, was da passiert durch diese ewige Erreichbarkeit, da haben wir uns viele keine Gedanken gemacht. Und auch zu verstehen, Videoclips sind keine Babysitter, auch nicht bei langen Autofahren, um sie mit kleinen Kindern zu überstehen. Weil es gibt nicht ohne Grund einen Spruch, der heißt bildschirmfrei bis 3. Das heißt also null Bildschirmzeit für Kinder bis 3 Jahren. Aber auch das ist nicht so da. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dafür wären die Verbote in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Ja, das nächste ist Beziehung statt Kontrolle. Kinder brauchen einfach Resonanz und nicht nur Regeln. Und vor allen Dingen Vorleben. Ich erinnere mich so in den 70ern, ich bin ja nun ein paar Tage älter als du, Andrea, da saß ich so zu Hause, unsere Gardinen waren immer gelb und alles qualmte um mich herum. Es wurde permanent geraucht. Und meine Mutter sagte immer, fang das gar nicht erst an, Kind, das ist so schlecht. Also ich meine, die Modellwirkung von uns Erwachsenen ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte dabei. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns schwer fällt. Also das Rauchen aufzuhören hat meinen Eltern jedenfalls sehr schwer getan. Und gemeinsame Medienzeit halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Schauen, reden, hinterfragen, aber auch mit Kindern über Gefühle sprechen, was sie denn brauchen und wie es ihnen geht.
Absolut. Und was bedeutet aber das dann für den Alltag in der Schule? Wie kann man das da umsetzen? Ja.
Ich glaube, wir müssen auch überlegen, wir dürfen weder Eltern noch die Schule alleine damit lassen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir alle miteinander regeln müssen. Wie oft sitze ich im Restaurant oder sitzt ein Pärchen und beide sind nur am Smartphone? Oder wie oft sehe ich das in der Straßenbahn, wie oft am Flughafen oder sonstiges? Das heißt, kein Kind kann sich schützen. Das müssen wir für die Kinder tun, aber gemeinsam können wir vielleicht lernen, wie es geht. Denn auch wir, alle Erwachsenen, müssen lernen, wie es geht. Denn wir sind da hineingestolpert und wir stolpern gerade jetzt in das nächste Thema, KI, ohne uns Gedanken zu machen, was es macht. Aber das ist nicht der Podcast, um den es heute geht.
Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen da einmal noch dazu, da gucken wir einfach mal, aber... Ja, ich glaube, dass auch Kinder wirklich diese Stärke, die innerliche Stärke auch zu wissen oder an die Hand kriegen müssen, seine eigenen Grenzen zu erkennen und auch zu sagen, nein, ich nehme das jetzt nicht her, nein, das ist Blödsinn, das ist Schwachsinn, ich suche mir Alternativen, ich will das einfach genießen, ich will einmal wieder eine Blume in echt sehen und nicht nur eine Blume in meinem Handy spüre. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch die Kinder zu stärken, kritisch das Ganze zu sehen, kritische Meinungen auch zu haben und nicht eins zu eins das, was sie in dem Handy sehen, das zu übernehmen und nachzukopieren, sondern auch kritisch dem Ganzen gegenüberzustehen. Und da spielen einfach die Eltern oder die Erwachsenen eine ganz große Rolle, diese Kompetenz an die Hand zu geben.
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir sagen, alle Erwachsenen spielen eine Rolle und wir sagen ja auch immer, Kinder tun das, was wir tun, was wir ihnen vormachen und nicht das, was wir ihnen sagen. Und ich glaube, da ist es auch so. Das heißt, wir Großen müssen es vorleben, wir müssen lernen zu verzichten, um dann wieder anders mit den Kindern umgehen zu können.
Absolut. Danke, Petra, dass du uns durch diesen Podcast so wunderbar durchgeführt hast und in die Einordnung zwischen Wissenschaft, Alltag und Haltung. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gern, schreibt uns oder geht ins Gespräch mit den Kindern, Kolleginnen, Kollegen oder in eurer Schule. Und manchmal reicht ein Gespräch, um den Kurs zu wechseln, zurück zu Beziehung, Sicherheit und Selbstwert. Ja, und Petra, hast du vielleicht nur eine kleine Einladung für uns?
Ah, dann mache ich das. Ich dachte, du machst das noch. Okay, heute Abend ist der Abschluss unserer Mobbing-Präventionstage. Und wenn du vielleicht noch nicht dabei warst, auch den Link findest du hier in den Shownotes. Melde dich unbedingt noch an. Die Aufzeichnung vom ersten Tag gibt es auch noch. Und nimm eine ganze Menge mit zum Thema auch Cybermobbing. Genau. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Servus, pfiat euch.